Halleluja. Ja, die Botschaft heute ist ganz spannend. Sie heißt, ehe es zu spät ist. Amen. Ja, der Titel ist, ehe es zu spät ist, alias eine nicht glücklich machende Predigt. Also wenn du heute glücklich sein willst, musst du den Raum jetzt verlassen, weil du wirst nachher nicht glücklich hier rausgehen. Das tue ich nicht, um euch zu ärgern. Das tue ich, weil der Herr mir das Wort aufs Herz gelegt hat. Es ist ein Wort, das dran ist. Kennt ihr das? Wenn ein Wort dran ist? Und ein Wort ist heute dran. Das nur kurz als Disclaimer, als, 2. Korinther 2, Vers 17. So vielen geht es nur um ihren Gewinn. Wenn sie die Botschaft Gottes verkünden, dafür sind sie sogar bereit, die Wahrheit zu verfälschen. Kennt ihr so Prediger? Wir hingegen handeln aus uneigennützigen Beweggründen. Und was wir sagen, sagen wir im Auftrag Gottes. Nicht, weil es uns Spaß macht, nicht, weil es schön ist, nicht, weil es gute Publicity gibt, nicht, weil das die Volksmenge unterhält, sondern weil Gott es beauftragt hat. Wir sagen es in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit von Christus. Das vorweg. Amen. Heute Abend soll es um eine Gemeinde gehen. Wir können einmal aufschlagen, wenn du die Bibel dabei hast. Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung 3. Um die Gemeinde geht's heute. Um die Gemeinde von Laodicea. Und Bibelkenner wissen, was jetzt kommt. Offenbarung 3, Vers 14. Offenbarung 3, 14. Wenn ihr nicht mehr wiederkommen wollt nach der Predigt, dürft ihr zu Hause bleiben. Ich meine das ernst. Ihr müsst nicht wiederkommen zum Wake-up. Vers 14, wenn es euch nicht gefällt. Aber das ist der Auftrag, den der Herr heute Abend hat. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt oder nackt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Und er mit mir. Amen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr die Offenbarung versteht. Einige sagen, ja, die 7-Cent-Schreiben waren nur an die 7 Gemeinden damals in der heutigen Türkei. Einige sagen, die 7-Cent-Schreiben beschreiben 7 kirchengeschichtliche Zeitepochen. Ja, so. Wird die Kirchengeschichte aufgeteilt in 7 Scheibchen. Egal wie du die Offenbarung verstehst, die Gemeinde von Laodicea verkörpert das, was wir heute in unserer Gemeinde im Leib Christi haben. Kann ich einen Amen haben für? Und deswegen ist die Botschaft für uns heute. Ich weiß, ich werde heute einigen Pastoren auf den Schlips treten, das tut mir überhaupt nicht leid. Ich meine das ernst. Weil das eine Botschaft ist, die von Gott kommt. Und wenn es dir weh tut, dann tut es dir zu Recht weh. Das sind nicht meine Worte, das sind Worte Gottes. Amen. Jesus spricht zu einer Gemeinde, die seine Autorität nicht mehr anerkennt. Können wir zurückgehen zum ersten Vers. Ich meine Offenbarung 3, Vers 14. Eine Gemeinde, die Autorität des Herrn nicht mehr anerkennt. Deswegen sagt Jesus, er sagt, und das sagt der Amen. So ist es. Was ich sage, hat Autorität. Er muss der Gemeinde mitteilen, dass er etwas zu sagen hat. Was für eine Gemeinde ist das denn, bitteschön? Eine Gemeinde, wo der Herr der Gemeinde mitteilen muss, ich habe das Recht, dir was zu sagen. Er sagt, ich heiße Amen. Hallo? Wenn ich das sage, dann ist das so, ob du es wahrhaben willst oder nicht, sagt Christus. Er muss darauf bestehen, dass er das Amen ist. und der treue und wahrhaftige Zeuge. Mir kannst du vertrauen, sagt Jesus. Wenn ich das sage, dann ist das so. Glaub das doch bitte schön. Der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jesus sagt, ich bin schon länger dabei. Ich war bei der Schöpfung dabei. Ich habe die Autorität, dich zurechtzuweisen, Gemeinde von Laodicea. Eine Gemeinde, die die Autorität des Herrn nicht mehr anerkannte. Und heute leben wir genau so in der gleichen Gemeindeatmosphäre wie damals. Wir haben eine Gemeinde, die die Autorität des Herrn Jesus Christus, des Gekreuzigten und Auferstandenen, nicht mehr anerkennt. Wir erheben uns über Christus. Wir erheben uns über das Wort Gottes und meinen, wir wüssten es besser. Pfui, schäm dich. Es ist Zeit, Buße zu tun. Und weißt du, als ich die Predigt geschrieben habe, oder als ich angefangen habe mit dem Gedanken, wo der Herr mir den Gedanken geschenkt hat, wusste ich ja noch gar nicht, was alles vor mir lag in den nächsten Wochen. Was für Abgrundtiefen sich auftun würden im Leib Christi. Und Gott sagt, tu Buße, kehre um. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung. Er sagt, ich habe was zu sagen, hör bitte zu. Und du darfst heute Abend dein Herz entweder öffnen und zuhören, oder du darfst rausgehen und sauer auf mich sein. Das darfst du. Ich habe da kein Problem mit. Es sind viele Menschen sauer auf mich. Ist okay. Ja? Aber lass es dir gesagt sein. Das ist das Wort des Herrn für die heutige Zeit, für den Leib Christi. Und damit meine ich den Leib Christi hier in Minden, damit meine ich den Leib Christi hier in Deutschland und in Europa und weltweit. Gott sagt, tu Buße. Er sagt, ich werde dich ausspeien. Ja? Du bist weder kalt, noch bist du heiß. Und jetzt meinen wir oft, so in unserem Denken, nicht? Kalt ist ganz schlecht. Lauwarm ist besser und heiß ist ganz gut, ne? Oder? Oder lauwarm ist nicht ganz so schlecht wie ganz kalt, oder? So denken wir oft. Weil wir nicht wissen, was Jesus hier anspricht. Jesus spricht hier zu einer Gemeinde aus dem sogenannten Lykostal. Das war eine Region damals in der Türkei. Ja? Und da gab es drei Städte, drei bekannte Städte in diesem Tal. Die eine Stadt hieß Kolossea. Die zweite hieß Hierapolis und die dritte hieß Laodicea. Das waren drei Städte in diesem Lykos-Tal, wo der Fluss Lykos durchfloss. Okay? So. Und diese drei verschiedene Orte, die hatten verschieden gutes Wasser. In Kolossea gab es kaltes Wasser, wirklich kaltes, erfrischendes Wasser. Wenn man im Lykos-Tal vom kalten Wasser sprach, sprach man von Kolossea. Okay? Kaltes, kalkhaltiges Wasser, sehr gut, um Wolle einzufärben. Das war sehr nützlich, das kalte Wasser. Kalkhaltiges, kaltes Wasser. So. Wenn du nach Hierapolis gefahren bist, da gab es Kurbäder, Thermen, heiße Quellen, die heilsam waren. Okay? Auch sehr nützlich. Das Problem war nur Laodicea. Die hatten wirklich schlechtes Wasser. Das kam über so ein Aquädukt nach Laodicea hinein. Und bis es da ankam, war es erstens lauwarm, ja? Und zweitens, man sagt, es war eklig. Es verursachte Brechreiz. Ein ekliges Wasser. Okay? Deswegen sagt Jesus, hey, du bist wieder wie das Wasser in Kolossee, du bist weder kalt und nützlich, noch bist du heiß und nützlich, du bist wie das Wasser in Laodicea. Du bist lauwarm und mir wird schlecht, wenn ich dich sehe. Übrigens, Laodicea ist die einzige Gemeinde, über die Jesus kein gutes Wort verliert. Kein einziges gutes Wort. Die anderen waren zum Teil okay, zum Teil waren sie schlecht, die hatten Korrekturbedarf, aber Laodicea, das war eine Gemeinde, die war total schlecht. Und dann kommt das verheerende Urteil Jesu. Er sagt, ich werde dich ausspeien. Er sagt nicht, ich werde vielleicht nicht, er sagt, ich werde dich ausspeien. Soll ich? Nein. Anja wollte gehen. Wenn ich es tue. Jesus sagt, wenn ich die Gemeinde in Laodicea sehe, will ich ausspeien. Wisst ihr, die Übersetzer damals, die haben ein ganz tolles Wort gebraucht. Ausspeien. Klingt so harmlos, oder? Ausspeien. Was ist ausspeien? Ja, ah, danke schön. Halleluja. Amen. Ausspeien klingt so zivilisiert. Das klingt so nicht so salonfähig. Ich muss mal ausspeien. Habt ihr auch schon mal ausgespeit? Am Klodeckel ausspeien? Das klingt so nett, oder? Ich habe ausgespeit. Na, Jesus sagt, mir ist zum Kotzen, wenn ich euch sehe. Wenn ich die Gemeinde in Laodicea sehe, wird mir schlecht, als ob ich das Wasser aus Laodicea getrunken hätte. Mir ist übel. Ich habe einen Brechreiz. Ich will kotzen. Ich will göbbeln. Ich will koddern. Ich will die Platte legen. Kennt ihr die Ausdrücke alle? Ja? Ich will reiern. Ich will die Fische füttern. Jesus sagt, mir ist so schlecht, wenn ich euch sehe. Ich habe euch gewarnt. Ihr könnt noch rausgehen. Übrigens, bei uns schließt mir die Tür nie ab. Wenn Jesus die Gemeinde heute sieht, glaubt mir, es ist ihm speiübel. Glaubt ihr das? Wisst ihr, ich glaube, Jesus hat nach Worten gerungen. Was kann ich denen sagen, um ihnen zu verstehen zu geben, dass sie so schlimm drauf sind? Ich muss einen ganz schwerwiegenden Ausdruck gebrauchen. Ich sage ihnen einfach, mir ist zum Kotzen, wenn ich euch sehe. Und weißt du, wenn du unterwegs bist in der Welt und Gemeinden siehst, manchmal ist es wirklich zum Kotzen. Wenn du siehst, was in den Gemeinden heute so abgeht. Natürlich nicht in deiner Gemeinde, die ist perfekt, das weiß ich ja. Eine Versammlung der Heiligen. Gott sagt, tu Buße, kehre um. Mir kommt das kalte Kotzen, mir wird schlecht, wenn ich die Gemeinde sehe. Und doch sollte sie meine Braut sein. Sie sollte hübsch sein und toll sein. Muss noch viel passieren, bis diese Brechreiz fördernde, Übelkeit erregende Braut hübsch wird. Verfault, stinkend, unwürdig, schmutzig, zum Kotzen. Willkommen zum Wake-up. Und Jesus sagt heute, ich glaube heute, wisst ihr, damals, zur Zeit von Laodicea, eine Nierenschale, zwei Nierenschalen, nicht? Einmal hier reinreihen, einmal hier rein spucken. Wie sagt man so fachmännisch, vomieren. Ja, wollt ihr auch mal vomieren? Ich nicht. Jesus war es zum Vomieren, als er die Gemeinde sah. Ja. Und vielleicht reichten ihm damals noch diese beiden. Ich habe etwas anderes mitgebracht. Wenn Jesus heute die Gemeinde sieht, ja, dann sagt er, ich brauche den hier. Er sagt, sagt, mir ist zum Kotzen schlecht, ich brauche einen ganzen Eimer. Ist doch zu klein. Dankeschön, ist doch zu klein, sagt sie, du hast recht. Gott sagt, hey, mir ist so schlecht, wenn ich die Gemeinde sehe, mir kommt der Brechreiz, ich kann gar nicht mehr aufhören zu kotzen. Und wisst ihr, das Spannende ist, Jesus sagt nicht, ich werde eventuell, nein, er sagt, gib mir den Eimer, ich werde gleich erbrechen, ich werde euch ausspeien, auskotzen. Ich kann euch nicht länger ertragen. Und das ist das Urteil über die Gemeinde heute. Ob es dir passt oder nicht. Und ich komme gleich dazu, warum das so ist. Er sagt drei Dinge. Drei Dinge. Du bist arm, du bist blind und du bist nackt. Wenn ich von Gemeinde spreche heute Abend, meine ich nicht irgendwie eine ganz bestimmte Gemeinde. Ich meine den Leib Christi. Ja, Missionswerke eingeschlossen. Gemeinden, Verbünde, ja, Hauskreise, könnt ihr alles mit reinnehmen, alles was irgendwie angeschlossen ist an den Leib Christi. Wir sprechen vom Leib Christi, das meine ich heute Abend. Er sagt zuallererst, hey, du bist arm. Und wisst ihr, in Laodicea glaubten sie, sie wären reich. Ja. Laodicea war damals so die Wall Street von heute, da so das Frankfurt von heute, nicht so die Finanzmetropole, das war so Laodicea, da hat man immer gekauft und gekauft und da hat man Geld angelegt, da waren die Banken. Laodicea war Nummer eins in der Gegend, wenn es um Geld ging, okay? Die waren reich, die hatten Geld. Die waren so stinkreich, als 60 nach Christus ein Erdbeben Laodicea zerstörte und Rom ihnen helfen wollte, sagten die Bürger von Laodicea, nein, wir brauchen keine Hilfe. Wir sind reich genug. Und sie haben Laodicea aus eigenen Mitteln wieder aufgebaut. So reich waren sie und so arrogant waren sie. Reichtum und Arroganz sind zwei Geschwister, sind Zwillingsgeschwister, die sind immer zusammen. Die waren reich und arrogant. Und dieser Geist herrschte in Laodicea und dieser Geist schwappte über in die Gemeinde. Und Jesus sagt, wenn ich euch sehe, wird mir schlecht. Ihr meint immer reich zu sein, aber eigentlich seid ihr arm. Ihr seid arm, sagt Jesus. Und heute haben wir das gleiche Phänomen in der Gemeinde, nicht? Wir meinen hier im Westen, wir sind doch reich. Wir haben die Budgets, wir haben das Geld, wir haben die Kirchengebäude, die schön leer rumstehen. Wir haben die besten Anlagen, nicht? Wir haben die beste Liturgie, nicht? Wir haben die beste Theologie. Deutschland ist doch die Mutter der Theologie, nicht wahr? Wir haben alles hier in Deutschland. Wir sind so reich, wir wissen, wo es lang geht. Wir brauchen keine Hilfe, um Gottes Willen, von Menschen und Theologen, die aus Afrika kommen. Nein, bloß nicht. Wir haben es doch drauf, oder? Dann schauen wir uns doch mal die Kirchen an, wie leer sie sind und wie kaputt sie sind. Und Gott sagt hier, mir ist schlecht, ich will kotzen. Wir haben es eben nicht drauf. Wir sind nämlich geistlich arm. Wir meinen immer, wir können alles. Wir schaffen das. Eine bessere Methode, ein weiteres Buch lesen, ein neues Prinzip lernen, dann klappt das schon. Nein, das klappt nicht einfach so. Zurück zu Jesus. Er ist Prinzip, er ist Methode, er ist Retter, er ist Helfer. Jesus weiß Bescheid. Amen. Wenn du glaubst, reich zu sein, dann bist du dumm. Kennt ihr die Geschichte vom reichen Kornbauern? Kennt ihr die? Der hat eine tolle Ernte gehabt und er hat neue Scheunen bauen lassen, weil die alten zu klein waren. Er sagt, ich werde noch mehr Getreide, noch mehr Geld horden. Ja? Und was sagt Jesus? Du Narr, du Dummkopf. Lukas 12, Vers 21. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Dummheit. Die Gemeinde ist voll von Menschen, die Geld lieben. Amen. Wenn die Leute nicht das Geld lieben würden, würden sie das Geld investieren in das Reich Gottes. Und alle Geber sprachen, Amen, ja. Ich weiß, einige geben, nur nicht zu wenig. Danke, Jesus. Geldliebe. Hört mal zu. Gott hat kein Problem mit Reichtum. Überhaupt nicht. Gott hat kein Problem mit Geld. Hört ihr? Er hat ein Problem mit Habgier und mit Geldliebe. Das ist ein Problem. Und die Bibel sagt, dass Geldliebe, Habgier, Götzendienst ist. Wann habt ihr zum letzten Mal erlebt, dass bei euch in der Gemeinde jemand gebeten wurde zu gehen, weil er habgierig war? Nein, die brauchen wir doch, oder? Die werden in den Ältestenrat berufen, die sponsern doch die Gemeinde, oder? Götzendiener. Die Gemeinden anleiten. Blinde, Blindenführer. Leute, die Geld lieben, die verblendet sind, leiten Gemeinden. Leute, ich habe einiges gehört, ich bin nicht doof. Ich bin rumgekommen, ich habe mit Leitern gesprochen. Leute, die Schwarzgelder in ihrer Firma haben, die schwarze Geschäfte treiben, sind in der Leiterschaft. Und warum ist hat die Erweckung aufgehört bei uns, in der Ukraine zum Beispiel? Warum? Ja, warum wohl? Götzendiener. Götzendiener. Jesus sagt, wenn ich die Gemeinde sehe, ist mir zum Kotzen. Ich will nicht mehr. Ich speiere euch aus. Geldliebe ist Götzendienst. Gott sagt, du bist arm. Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels. Nicht Geld. Geld ist neutral. Geld kann zu guten Sachen verwendet werden. Geld ist neutral. Aber Geldliebe, da wird es zum Götzendienst. Wenn du Geld mehr liebst als Jesus, hast du ein Problem. Und Leute, wir haben das Problem, dass solche Menschen oft ganze Missionswerke, ganze Gemeinden leiten. Deswegen haben wir den Salat. Deswegen sind wir da, wo wir heute sind. Amen, sagten die Gläubigen. Halleluja. Jetzt kommt das Spannende. Gott sagt, hey, kaufe Gold. Kaufe Gold bei mir, das im Feuer geläutert ist. Ja, Moment mal, ich dachte, die Gemeinde in Laodicea wäre sehr arm, geistlich gesprochen, oder? Und jetzt sagt Jesus, jetzt kauf mal Gold. Ja, wir dürfen jetzt nicht zu theologisch werden. Jesus spricht zu einer Gemeinde, zu einer Stadt, die nur ans Kaufen denkt. Ja, er bedient sich ihrer Sprache. Er sagt, Leute, wenn ihr vom Kaufen redet, dann kauft doch mal Gold. Wahres Gold. Aber die waren doch arm, oder? Und wisst ihr, das Schöne an der göttlichen Wirtschaft? Du kannst kostenlos einkaufen. Ist wirklich wahr. Jesaja 55, Vers 1. Heute Abend im Sonderangebot. Jesaja 55, 1. Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Ha. Wir können ohne Geld einkaufen, ohne zu stehlen, im Reich Gottes. Halleluja. Wow! Und Jesus lädt sie ein, kommt einkaufen, hört auf, euer Geld auszugeben für andere Sachen, kommt und kauft mal bei mir ein. Heute gibt's ein Sonderangebot. Ja, was gibt's denn im Angebot? Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Gnadengüter. Die zuverlässig sind. Gott will dir Gnadengüter geben, die zuverlässig sind. Leute, hört mal, Geld ist nicht zuverlässig. Kann ich mal Amen hören? Amen. Geld ist nicht zuverlässig. Die Börse ist nicht zuverlässig. Selbst der Goldpreis ist nicht zuverlässig. Aber du kannst Kosten oder etwas bekommen von Gott. Gnadengüter. Und Jesus ruft die Gemeinde zurück. Aus ihrer Werksgerechtigkeit. Aus dem ich kann alles. Ich hab alles. Und er sagt, pass mal auf. Komm einfach zu mir. Und dass deine Gnade dir genug sei. Das brauchen wir heute in den Gemeinden mehr denn je. In den Missionswerken, in den Hauskreisen, überall mehr denn je. Dass wir wieder Christus-zentriert werden. Dass wir sagen, hey, seine Gnade ist genug für mich. Schluss aus. Sie ist genug übrigens. Sie ist genug. Alles, was Gnade, Jesus plus irgendetwas ist, ist Schrott. Ist nicht Evangelium. Jesus Christus ist genug. Virginia, God bless you. Eine Schwester, die Amen sagt.
Amen.
God bless you, sir. Leute, Jesus Christus reicht. Schluss. Und wenn dir Jesus nicht genug ist, hast du ein Problem. Jesus reicht. Alles habe ich in ihm. Vergebung habe ich in ihm. Gnade habe ich in ihm. Gerechtigkeit habe ich in ihm. Ewiges Leben habe ich in ihm. Alles in Jesus. Irgendwas plus Jesus ist gleich Irrlehre. Jesus sagt, komm zu mir zurück. Kauf ein, kostenlos. Gnadengüter. Amen. Halleluja. Ihm war schlecht. Er sagt, ihr seid gar nicht arm, ihr seid gar nicht reich, ihr seid arm. Ihr seid arm, geistlich arm. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Gemeinde geistlich total verarmt ist. Auch wenn es euch nicht gefällt. Mir gefällt es auch nicht. Ich denke, wir müssen alt genug sein, reif genug sein, um Dinge zu tun, die dran sind. Nicht Dinge, die einem gut tun. Amen. Wir müssen reif genug sein im Geist, zu wissen, was dran ist. Und diese Botschaft ist heute Abend dran. Ich werde nachher sagen, was du tun kannst, was du als einzelne Person tun kannst, um Veränderung zu bringen. Jesus sagt, mir ist schlecht, mir ist übel, weil die Gemeinde eigentlich arm ist und behauptet, reich zu sein. Und zweitens sagt er, mir ist schlecht, mir ist übel, ich will erbrechen, ich werde euch auskotzen, sagt er, warum? Weil ihr nicht nur arm seid, ihr seid auch noch blind. Ihr seid blind. Das Schöne ist, wenn du ein bisschen studierst, was so die Ortschaft so hergab, damals Laodicea. Jesus spielt alle möglichen Hauptsachen an in Laodicea. Ja? Laodicea war bekannt für Finanzen, auch bekannt für Medizin. Es gab Medizin, eine medizinische Schule in Laodicea. Da gab es zwei berühmte Doktoren, Ärzte, die waren so berühmt, man hat ihr Bild auf Münzen geprägt in Laodicea. So berühmt waren die. Also Medizin war ganz groß geschrieben in Laodicea, okay? Die haben besonders Ohrenmedizin gehabt und die hatten auch Augenmedizin. Ha. Und weißt du, wenn du sehen wolltest, dann fuhrst du wohin? Nicht zum Optiker, nicht zu Fielmann. Du fuhrst nach Laodicea. In Laodicea gibt's ein Pülferchen. Das war ein Pülferchen. Pulver. Ein Pülferchen. Und wenn du das nimmst, dann können deine Augen wieder sehen. Die waren stolz. Hey, wir haben eine ganz tolle Medizin bei uns in Laodicea. Und Jesus sagt, hey, du denkst, du kannst sehen? Blind bist du. Sie vertrauten der Medizin mehr als Jesus. Das war ein Problem. Sie vertrauten den Menschen mehr als Jesus. Sie waren blind. Heute ähnlich. Wir als Gemeinde, wir trauen der Medizin mehr zu als Jesus. Stimmt das? Leider ja. Ja, hat nicht geklappt irgendwie mit Jesus. Das Heilungsgebet, ich weiß auch nicht. Ich gehe jetzt zum Arzt. Hör mal zu, es ist keine Verdammnis. Du darfst gern zum Arzt gehen. Ich bin nicht gegen Ärzte. Wenn du ein Problem hast, geh zum Arzt. Überhaupt kein Problem. Aber bitte, fang nicht an, aus deiner Erfahrung eine falsche Theologie, eine falsche Lehre zu stricken. Jesus heilt. Punkt. Over. Ende der Durchsage. Jesus heilt. Moment mal, sagst du. Ja, ja, vor 2000 Jahren, damals hat er geheilt. Nein, letzten Sonntag in Paderborn hat er noch geheilt. So circa 15, 16 Leute hat er geheilt, mal so eben nebenbei. Jesus heilt. Und Jesus sagt, pass mal auf, Gemeinde Laodicea, mir ist so schlecht, mir ist speiübel, weil ihr lieber zum Arzt rennt als zu mir. Boah. Eifersüchtig war Jesus. Ihm war schlecht. Und oft glauben wir heute dem Arzt mehr als Jesus. Wir glauben der Psychologie mehr als dem Heiligen Geist. Wir erheben uns über das Wort Gottes. Und damit erheben wir uns über Gott selbst und wollen sagen, was wir aus der Bibel nehmen können und was nicht mehr in die Zeit passt. Jesus sagt, du bist blind. Halleluja. Hoffentlich treffen nicht mal 10% auf dich zu. Problem ist, blinde Menschen wissen nicht, wo sie hingehen. Sind hin und her geworfen. Von jedem Winter Lehre lassen sich mitreißen. Ne? Da kommt eine Lehre angeschwungen. Prediger so und so hat gesagt und jetzt alle gehen in die Richtung. Ja, wir folgen diesem Mann. Wie wäre es mit Jesus folgen? Hin und her geworfen von jedem Winter Lehre. Leute, bei uns letztens auch hier, die ganze Dreieinigkeitsgeschichte, Dreieinigkeitslehre. Leute, die Dreieinigkeit ist in der Bibel. Ja, die Lehre von der Dreieinigkeit ist da. Das ist biblisch fundiert. Daran sollte nicht mehr gerüttelt werden. Plötzlich kommen irgendwelche Fachtheologen, die keine Ahnung haben vom Wort Gottes, von der Theologie und wollen anfangen, irgendwie was Neues zu erfinden. Leute, ist schon gegessen. Die Dreieinigkeit ist biblisch, ja, ist fundiert. Du musst wissen, wer du bist in Christus. Viele von uns sind blind. Ach, da hat jemand was gesagt. Da gehe ich jetzt hin. Oh, wie schön. Blümchen. Und dann, der hat aber das gesagt. Oh, hier. Nein, den Weg mit Jesus auf Grundlage der Bibel, Halleluja, sei nicht blind, öffne die Augen. Und wir haben die Gemeinden voll von Leuten, die blind sind. Wann hast du zum letzten Mal die Bibel gelesen? Wann hast du zum letzten Mal gebetet? Und viele von uns, hoffentlich nicht. Die Bibel sollte nicht verstauben. Amen. Halleluja. Jesus sagt, du bist blind, du bist hin und her geworfen. Und blinde Menschen sehen auch ihre eigenen Fehler nicht. Wenn du blind bist, siehst du nicht, wo dein Problem ist. Ja. Du bist blind. Du kannst hier so einen dicken Weinfleck haben. Trinken Christen Wein? Ich gebe im nächsten Make-up. Nein, lieber nicht. So ein dicker Weinfleck, du merkst es gar nicht. Oder irgendwie die Hose kaputt, du merkst es gar nicht. Du bist blind. Die Gemeinde ist heute voll von Leuten, die blind sind, weil sie nicht mehr das Wort Gottes studieren, nicht mehr lesen, nicht mehr auswendig lernen. Blinde und blinde Leiter, die Blinde führen. Als Jesus den Blindgeborenen heilt in Johannes Kapitel 9, da gab es viel Stress, nicht? Der ist geheilt worden. Und dann wurden die Eltern geholt und dann wurde er geholt und dann wurden hin und her. Und schließlich kam Jesus zu den Pharisäern und sie hatten ein Gespräch. Und dann sprach Jesus zu ihnen, Johannes 9, Vers 40, 41. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend. Deshalb bleibt eure Sünde. Genau das war das Problem der Gemeinde in Laodicea. Sie sagten, wir können sehen, wir haben Augenmedizin, wir wissen, wo es lang geht. Und Jesus sagt, du bist blind. Nein, wir können sehen. Nein, du bist blind. Nein, wir können sehen. Und deswegen sagt Jesus, ich speie dich aus. Blind. Wir haben heute ganz viele Menschen, die blind sind. In der Landeskirche, aber auch in den Freikirchen. Menschen, die blind sind. Blinde, Blindenführer. Ich weiß nicht, lest ihr die Nachrichten? Die christlichen Nachrichten? Propst Horst Gorski, der Vize der EKD, des EKD-Kirchenamtes, er sagt, ein ganz hohes Tier in der evangelischen Landeskirche, er sagt Folgendes, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Die Behauptung einer solchen Notwendigkeit ist eines der größten Missverständnisse der christlichen Geschichte. Also Jesus hätte nicht sterben sollen. Unnötig. Ja, Moment mal, das sagt einer der führenden Leute in der evangelischen Kirche. Blinde, Blindenführer. Amen. Anderes Beispiel. der scheidende Landesbischof von Sachsen, hat zurückgeschaut über seine Amtszeit und sagt, ja Mensch, die Öffnung des Pfarrhauses für homosexuelle Partnerschaften war richtig. Wir sprechen nicht mal von Mitgliedern, wir sprechen von Pfarrhäusern. Wir sprechen von Leitern. Und er sagt, hey, es war korrekt, es war gut, dass wir die Pfarrhäuser geöffnet haben für Homo-Pärchen. Die dürfen jetzt die Gemeinden leiten. Leute, blinden Führer. Bevor wir jetzt zu viel mit dem Finger auf die Landeskirche zeigen, nicht? Schauen wir mal im charismatischen Lager nach. Leute, was da heute an Humbug läuft, an Schrott läuft, übel. Ich werde keinen Namen nennen. Aber dass Leute jetzt anfangen, ganz esoterisch, ganz New Age getreu, anfangen mit der Stimmgabel heilen zu wollen. Bing! Geheilt. Leute, nicht irgendjemand, namhafte Leute, welche Namen hier nennen würde, würde ihr helfen, euch wissen, wer es ist. Nein, das sage ich dir nicht. Recherchiere. Google macht's möglich. Aber nicht jeden Schrott glauben, der da steht. Amen. Recherchieren. Leute, mit der Stimmgabe, bing, heilen. Hat das eine biblische Grundlage? Nein. Blinden Führer. Und wisst ihr, die ganzen Charismatik, ja, yeah, wir gehen da hinterher. Ja, super, aber was Neues, ja. Uns Charismatikern fehlt manchmal die Erdung. Theologische Erdung, biblische Erdung, Bibel lesen, studieren, Hausaufgaben machen. Nicht nur, ha, von einem Konzert zum anderen. Diese Christen möchtet ihr am Montag sehen. Die Sonntags und Samstags. Irrlehren kommen in die Gemeinde hinein. Esoterik, Psychologie, wisst ihr, Sigmund Freud lässt grüßen in allen möglichen Ecken. Freudianisches Gedankengut in der Gemeinde. Von der Kanzel, Sigmund Freud. Das steht natürlich nicht dabei, sagt keiner. Aber wer es ein bisschen kennt, ja, der weiß, hey, was der jetzt predigt, ist eigentlich mehr Sigmund Freud als Bibel. Ach, der hat das Trauma aus der Kindheit. Oh! Habt ihr alle schon gehört? Alle gehört, wetten? Und weil in der Kindheit was schiefgelaufen ist, hast du jetzt ein Problem. Nee. Du hast ein Problem, weil du nicht an Jesus glaubst. Leute, bei uns sind in der Kindheit viele Sachen schiefgelaufen. Jesus macht frei. Wir haben den Humanismus, wir haben als vorhin erwähnt gehabt, der kommt in die Gemeinden hinein. Wir haben die Manipulation, den Geist der Isabel, der ist in den Gemeinden drin. Noch ein paar Schlagwörter oder reicht das schon? Ihr wisst, was ich meine, oder? Unmoral, Unzucht, vorehelicher Geschlechtsverkehr. Das ist normal, oder? Normal, hey, alle tun das, wir auch. Kommt zu uns in die Gemeinde. Darfst mit jedem zweiten Mädchen der Jugend ins Bett hüpfen, bleibst trotzdem in der Gemeinde. Juhu! Charismatisch, praktisch, toll. Pfui! Ihr sagt, wenn ich das sehe, wird mir, boah, schlecht, ich will kotzen. Ja, oder nicht? Nein, die Gemeinden kennt, eure Gemeinden sind alle gut, ne? Die sind perfekt. Das ist eine Auslese hier, eine Auslese. Halleluja. Ich habe mir die Predigt übrigens nicht ausgesucht. Kommt aus dem Geist, vom Herrn durch mich zu euch. Danke, Jesus. Und oft sind wir so feige. Ja, entweder rennen wir mit, oder sind zu feige, aufzustehen und sagen, hey, da war schief. Lest mal Sigmund Freud. Einfach eine Zusammenfassung, irgendwo. Eine Zusammenfassung. Was er so von sich gegeben hat. Und dann hört mal hinein in bestimmte Gemeinden, in bestimmte Bereiche in der Gemeinde. Er sagt, salbe deine Augen. Wie kriegst du Augensalbe? Wie können wir heute Abend unsere Augen salben? Wir wollen wieder sehen, geistlich sehen. Ich meine, manche nehmen es ja gar nicht mehr wahr. Ne? Wir merken es gar nicht mehr. Da laufen Sachen schief, wir merken es gar nicht. Das ist normal, alle machen das so. Die Nachbargemeinde macht so, die Gemeinde macht so. Wir machen das auch so. Wie können wir wieder einen klaren Blick kriegen? Wie geht das? Das erste ist Wort Gottes. Wort Gottes, Bibel. Lesen. Studieren, lesen, auswendig lernen. Lesen. Als Paulus berufen wurde, übrigens, er war ja auch blind geworden für eine kurze Zeit, als Paulus berufen wurde, das hat Gott zu ihm gesagt, er soll den Heiden die Augen öffnen. Korrekt? Wie denn? Durch die Predigt. Das Wort Gottes macht dir die Augen wieder auf. Nicht das, was du in der Soap siehst, Nicht das, was in den Nachrichten kommt, was in der Zeitung steht, sondern das Wort Gottes. Das gibt dir einen Maßstab. Das zeigt dir, was richtig ist und was falsch ist. Es muss nur gelesen werden. Amen. Lies das Wort Gottes, es ist der Maßstab. Zweitens, du kannst beten. Beten öffnet die Augen. Paulus hat gebetet, dass der Herr der Gemeinde in Ephesus die Augen öffnet. Die Augen des Verständnisses. Übrigens, Ephesus lag nur 170 Kilometer entfernt von Laodicea. In der Gegend. Und Paulus betet im Epheserbrief, Epheser 1, um erleuchtete Augen ihres Verständnisses, damit sie wissen, was die Hoffnung ihrer Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit ihres Erbes in den Heiligen ist. Boah. Er sagt, ich bete für euch, damit eure Augen aufgehen. Wenn du offene Augen haben willst, lies das Wort, hör Wort Gottes und bete. Amen. Okay. Ihr seid blind, ihr seid arm, sagt Jesus zur Gemeinde. Und zum Schluss sagt er, ihr seid nackt. Ihr seid nackt. Eine nackte Gemeinde. Kennt ihr eine nackte Gemeinde? Wisst ihr, in Laodicea gab es die tollsten Klamotten. Das war das Zentrum der Kleidungsindustrie übrigens auch. Nicht so Armani, Gucci, ne? Wie heißen die anderen? Versace? Kann mir nicht leisten, deswegen kenne ich den Namen nicht so gut. Aha. Also die haben das in den feinsten Faden gehabt dort. Die haben sich super gekleidet in der Gemeinde. Die sahen alle toll aus, alle mit Markenklamotten. Nicht? Die kamen alle mit Markenklamotten in die Gemeinde. Laodicea war bekannt, nicht? Für tolle Kleidung. Und da kamen sie alle hin und sie waren gut gekleidet und dann wollten sie Gottesdienst feiern in ihren noblen Klamotten, nicht? Und Jesus sagt, hey Gemeinde, ihr seid nackt, splitternackt. Eure tollen Klamotten bringen euch gar nichts. Eure Fassade ist hinfällig. Ich schaue hinter die Fassade. Manche verstecken sich hinter Markenklamotten, manche hinter dicken Autos, manche hinter dem Grinsen. Manche hinter frommer Sprache, manche hinterm Zopf und Rock. Alles Fassaden. Wir haben so eine tolle Liturgie bei uns, nicht? Wir haben so ein tolles Kirchengebäude. Ich komme mit meinem fetten Wagen jetzt in die Gemeinde, ne? Wozu? Komm doch mit dem Fahrrad, geht auch. Nee, am Sonntag fahre ich meinen dicken Wagen aus, damit alle Gemeindemitglieder und Geschwister sehen, dass ich wohlhabend bin. Verkauf deinen Wagen und du kannst meine Kontonummer haben hier vom Missionswerk und spenden, dann werden wir tausende von Menschen erreichen. Yeah. Äußerlichkeiten. Wir wollen angeben, wir wollen protzen, wir wollen wer sein. Und Gott sagt, du bist nackt, du bist nackt, du bist nackt, du bist nackt. Gemeinde, du bist nackt. Es gibt drei Gründe, warum man nackt sein kann. Erstens, wenn du abends ins Bett gehst, machst du dich mehr oder weniger nackt. Schlafen gehen. Jesus sagt, hey, Gemeinde, ihr seid nackt, ihr schlaft. Und die Gemeinde hier in Deutschland, sie schläft und sie schnarcht nicht mal. Tiefschlaf. Oder? Eine aktive Gemeinde, der Leib Christi, der bewegt sich, der tut was, da ist Bewegung nach vorne. Und wir kümmern uns nur um unsere eigenen Belange, unsere eigenen Probleme. Wir schlafen, machen unser Ding jeden Sonntag so nicht, alles okay. Bist schon ganz nett hier, du kommst auch in den Himmel. Ist alles nicht so schlimm, nicht? Habe ich schon mal erzählt, nicht? Dass ich in einer Gemeinde war, Mitglied, wo abgestimmt wurde, abgestimmt. In geheimer Wahl übrigens, in geheimer Wahl, auf dem Zettel. Keiner durfte wissen, wer dafür und wer dagegen ist. Es wurde abgestimmt, ob es nach dem Gottesdienst Kaffee mit Kuchen gibt oder Kaffee mit Kekse. Geheime Wahl. Ist kein Scherz. Du bist nackt, sagt Jesus. Deine ganzen Spielereien, dein ganzen Quatsch, der bringt überhaupt nichts. Du bist nackt. Du schläfst. Das Zweite. Wenn jemand nackt ist, dann betreibt er Prostitution. Hurerei. Kann es sein, dass Jesus meint, dass die Gemeinde prostituiert ist? Dass sie sich selbst verkauft? Dass sie fremde Sachen in sich hineinlässt? Kann das sein? Ja, das kann sein. Da fällt einem Hesekiel ein. Hesekiel 16. Hesekiel sagt, und er spricht hier für Gott, und du merkst, die Eifersucht Gottes hier. Hesekiel sagt in Hesekiel 16, Und hier spricht Hesekiel an Gottes Stelle über das Volk Gottes. Er sagt, du hurtest, da hurtest du mit den Söhnen Assyriens, weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen, wurdest aber doch nicht satt. Da triebst du noch mehr Hurerei bis zu dem Händlerland Chaldea. Aber auch da wurdest du nicht satt. Wie schmachtete dein Herz, spricht Gott der Herr, als du dies alles triebst, das Treiben eines zügellosen Hurenweibs. Ist das die Botschaft Jesu in die Gemeinde? Ich glaube schon. Dass du deine Götzenkapellen an jeder Weggabelung bautest und deine Höhen an jeder Straße machtest, nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Also sie hat den Lohn nicht genommen, nicht? Hat ihren Hurendienst erwiesen, hat den Lohn nicht genommen, sondern, 32, o du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemannes. Gott ist eifersüchtig. Sonst gibt man allen hohen Lohn. Du aber gibst allen deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie. Jesus sagt, Gemeinde, du bist nackt. Du betreibst Hurerei. Wirklich? Unsere Gemeinde? Meine Gemeinde? Ja, unsere Gemeinde. Wie? Indem du Sachen reinlässt, die nicht dahin gehören. Sachen, die nicht von Christus kommen. Ne? Thema Ökumene. Ich kann mit allen. Ich nicht, sorry. Ich kann nur mit Jesus. Ja, gib uns noch mehr, nicht? Den ökumenischen Kram, immer mehr rein, komm. Wir wollen noch mehr haben und wir zahlen dir einen drauf, nicht? Oder Irrlehrer, komm. Hol dir irgendeinen neuen Irrlehrer rein und dann bezahlst du ihn noch, dass er kommt, deine Gemeinde kaputt macht. Könnt euch Geschichten erzählen, wo Dinge wirklich schief laufen. Nicht hier, nicht in unserer Gemeinde. Gemeinde. Habt ihr schon mal von Christlam gehört? Wo man Islam und Christentum verbinden will. Christlam, kennt ihr das nicht? Ja. Gibt es wirklich, ja. Hurerei, Christentum und Islam verbunden. Wie geht das denn? Das geht gar nicht. Wird aber gemacht. Wie kommt es, dass in einer Gemeinde hier im deutschen Fernsehen, in einer Freikirche, eine Muslima auf der Bühne steht und aus dem Koran vorliest? Wie kommt das denn, bitteschön? Hurerei! Das ist keine erfundene Geschichte. Recherchiert mal. Ist alles da. War in den Nachrichten. War im öffentlichen Fernsehen. Im CDF liegt das, glaube ich. Eine Muslima, nicht in der Landeskirche, in der Freikirche, steht auf der Kanzel und liest den Koran vor. Wie geht das denn? Hurerei! Gott ist eifersüchtig. Wir können uns nicht die Zeit nehmen, nicht? Die Bibel zu lesen. Aber so einen Koran, den können wir uns mal anhören im Gottesdienst. Den ganzen Mist, der jetzt läuft, ihr habt es wahrscheinlich alle gehört, ich hoffe, ihr habt es gehört, mit der Homosexualität, die in die Gemeinden kommt, wo plötzlich große Leiter anfangen zu wackeln und nicht deutlich sind und den Fragen ausweichen und so aalglatt irgendwie sich aus der Affäre ziehen wollen. Wo? Du bist so feige, wenn du nicht sagen kannst, Homosexualität ist Sünde. Ich werde keinen Namen nennen. So eine Zeitschrift, die ihr selbst abonnieren könnt, ist also eine solide Sache, ist kein Schrott, den irgendein Hasser geschrieben hat, okay? Recherchiert, ein Interview. Mit einem Theologen, den ihr alle, wenn ich das Bild zeigen würde, sofort erkennen würde, die meisten von euch. Hier in Deutschland. Ich werde es nicht machen, ich will keinen Rufmord betreiben. Aber wisst ihr, dieser Mensch behauptet, dass es falsch ist, den Homosexuellen das Seelenheil abzusprechen. Moment mal, meine Bibel sagt, dass Homosexuelle nicht ins Reich Gottes kommen. So ruhig hier. Ich hoffe, du hast die Bibel gelesen. Genauso wenig wie Diebe und Lügner und Fresser und Säufer und so weiter. Genauso wenig kommen Homosexuelle in den Himmel. Und da kommt ein namhafter Theologe aus unseren Kreisen übrigens und behauptet ja, wie kann man das denn sagen, dass Homosexuelle nicht in den Himmel kommen. So ist das. Habe ich mir nicht ausgedacht. Habe ich nicht geschrieben. Das sagt die Bibel. Das ist Maßstab. Oder erhebe ich mich wieder über das Wort Gottes. Wenn du glaubst, dass Homosexuelle in den Himmel kommen, dann erhebst du dich über das Wort Gottes, erhebst dich über Gott selbst. Amen. Pfui. Nein. Homosexualität ist nicht eine der Kardinalsünden, nicht? Du kannst auch andere Sünden begehen, in die Hölle kommen. Das ist alles freiwillig. Freiwillig in den Himmel, freiwillig in die Hölle. Aber lass es gesagt sein, ich warne dich. Wenn du derartige Sachen betreibst, dann kommst du nicht ins Reich Gottes. Das geht leider nicht. Tür zu. Aber du kannst frei werden. Und du kannst Jesus erfahren, der befreit dich. Aber wisst ihr, an den Reaktionen merke ich, wisst ihr, wir sind so humanistisch verseucht, so von den Medien geprägt, wir glauben das ja nicht mal mehr. Oder? Naja, bestimmt gibt es irgendwo so einen Hintereingang für Homosexuelle ins Reich Gottes. Das ist ein Schleichweg, oder? Nein, den gibt's nicht, sorry. Es gibt keine Schleichwege ins Reich Gottes. Der einzige Weg ist Jesus Christus. Nackt. Nacktheit hat oft auch mit Perversion und sexueller Nacktheit zu tun. Läuft Hand in Hand. Geistliche Nacktheit und körperliche Nacktheit. Nicht? Wo eine Gemeinde, nicht hier in Deutschland, gibt es bestimmt auch hier irgendwo, vielleicht in Berlin. Wo eine Gemeinde sagt, du kannst zu uns in die Gemeinde kommen, nicht? Mit oder auch ohne Kleidung. Und der Pastor zieht vor, ohne Kleidung zu predigen. Das ist kein Witz. Das ist kein... Nackt! Buchstäblich nackt. Ja, wo sind wir denn hingekommen? Warum steht denn keiner auf und sagt mal was? Kennt ihr die Geschichte vom König, der nackt war? Ja? Der neue... Kennt ihr das? Ja, das ist eine alte Geschichte. Vom König, der ein neues Kleid haben wollte und zum Schneider geht. Und der fährt ihm ein neues Kleid. Gar nichts, nichts. Und zieht ihn an und sagt, Mensch, du bist ein tolles Kleid. Alle sagen, ja, wie schön, ne? Der war nackt. Bis ein Kind kommt und sagt, der ist ja nackt. Ja, warum steht denn keiner auf und sagt, hey, das sind ja alles Nackte. Wie hältst du es mit dem Gebot, du sollst nicht begehren, deines nächsten nackte Frau zum Beispiel. Das geht gar nicht mehr, oder? Nackt, geistlich nackt, körperlich nackt. Manchmal in manchen Gemeinden, wenn ich unterwegs bin, habe ich ein Problem beim Beten. Und dann bete ich so. Nicht so, sind auch schon. Leute, glaubst mir, ich bin nicht für Kleiderordnung. Aber ich bin für Anstand, für gesunden Menschenverstand. Frei in Jesu Namen. Von allem Mist. Auch von dem Geist der Unzucht und Hurerei. Jetzt. Das spricht mir in Gedanken. Danke, Jesus. Einmal schlafen sie, zweitens sind sie nackt, pervers. Sie treiben Unzucht mit anderen Lehren. New Age kommt in die Gemeinde rein. Leute, ihr merkt das vielleicht gar nicht. Die Gemeinden sind verseucht mit New Age. Verseucht mit der Esoterik. Die ist da drinnen, Leute. Die ist drinnen. Schaut doch mal. Macht die Augen auf. Ist drin in der Gemeinde. Esoterisch sind wir. Alles okay. Alles geht. Ich habe nichts gegen prophetische Salbung. Ich habe ein Problem mit dem ganzen Mist, der missbraucht wird. Der gemacht wird und wo der Name der prophetischen Salbung missbraucht wird. Schrott. Geistlicher Abfall. Es gibt einen weiteren Grund, warum die Gemeinde nackt war. Damals gab es eine Regel, wenn du vor Gericht gingst, wenn du angeklagt warst, bekamst du ein schwarzes Gewand. Du warst schwarz gekleidet, okay? Wenn du freigesprochen wurdest, bekamst du ein weißes Gewand. Dann warst du freigesprochen. Jeder wusste, jetzt bist du freigesprochen. Aber wenn du ausgezogen wurdest, dann warst du verurteilt. Vorbei. Urteil gesprochen, schuldig, verurteilt. Okay? Deswegen wurde übrigens Jesus auch nackt gekreuzigt. Er wurde nackt gekreuzigt, weil er verurteilt war. Zu Unrecht, aber er war verurteilt. Okay? Und wenn Jesus sagt, du bist nackt, dann sagt er auch, du bist verurteilt. Es ist vorbei. Ende. Ich spuck dich gleich aus. Ich vomiere dich gleich. Ich kotze dich gleich aus. Es ist zu Ende. Deswegen sage ich, in der Laodicea gab es, da hat der Herr kein gutes Haar dran gelassen. Die ganze Gemeinde war kaputt. Kaufe weiße Kleider, redet Jesus. Übrigens gab es dort in der Gegend viele schwarze Kleider. Es gab gute schwarze Schafe, dann hat sie schwarz gekleidet. Es ist voller Anspielung. Der ganze Brief an Laodicea ist voller Anspielung, Jesu. Die wussten genau, worum es geht. Jesus sagt, pass mal auf, kauf weiße Kleider. Kauf das Kleid der Unschuld. Ja. Ist so out of date, ist total nicht mehr in heute, oder vom Blut Jesu zu sprechen. Macht man nicht mehr, oder? Das Blut, das ist ein komisches Evangelium. Nee, ist die Botschaft. Das Kleid, das gewaschen wird im Blut des Lammes, das brauchst du. Halleluja. Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben, wir müssen gleich Schluss machen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Gnade. Du musst zurückkommen zu Jesus und seine Gnade neu annehmen heute Abend. Der wird dich bekleiden mit seiner Gerechtigkeit. Halleluja. Du sagst, ich habe an manchen Stellen gemerkt, wo ich selber versagt habe, wo ich die Türen aufgemacht habe für dämonische Sachen, wo ich wirklich arm bin, wo ich blind bin, wo ich nackt bin. Dann darfst du heute sagen, Jesus, bitte gib mir ein weißes Kleid. Ich nehme die Gnade nochmal an. Ich will es ernst meinen mit dir. Ich will nicht mit der Welt untergehen. Ich will zu dir in den Himmel. Und du bekommst ein weißes Kleid. Kauf weiße Kleider. Nicht per Woll gewaschen, blutgewaschene Kleider. Er sagt, tu Buße. Er sagt, sei nun eifrig und tue Buße. Wenn ich euch das Griechische jetzt mitgeben könnte, das ist ein ganz starker Ausdruck. Er sagt, sei nun eifrig. Sei voller Hitze. Sei wütend. Koch über vor Hass, vor Zorn und tue Buße. Das ist hier gesagt. Wow. Ist nicht so mit, ne? Alles ist in Ordnung. Ihr kommt alle in den Himmel, nicht? Wir haben gleich noch Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Kommt herunter. Wir haben euch alle lieb, nicht? Groß und klein. Nee. Er sagt, hey, du musst die Sünde hassen, du musst Hitze haben, Feuer haben. Nein, ich will das nicht mehr. Du musst zornig sein. Und dann musst du umkehren. Buße tun heißt, du fährst Vollgas in diese Richtung. Und Jesus sagt, jetzt knall auf die Bremse, mach eine Vollbremsung. Und dann reißt den Karren rum und fahr in die andere Richtung. Das ist Buße. Und wisst ihr, wenn wir heute Abend nicht Buße tun, wird es für einen und den anderen zu spät sein. Tu Buße. Jetzt komme ich zu dir und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt sagst du, ich bin kein Pastor. Ich bin kein Gemeindeleiter. Ich bin kein Leiter irgendeines Werkes, irgendeines Kreises. Ich bin nur ein Christ. Wunderbar. Aber du stehst mit in der Verantwortung. Jetzt komme ich dazu. Vers 20. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Tolle Gemeinde, ne? Jesus sagt, ich stehe vor der Tür. Darf ich auch mal rein in die Gemeinde? Meine Gemeinde? Darf ich mal rein, bitte? Macht mal jemand bitte auf. Ist meine Gemeinde. Er klopft an und keiner macht auf. Er klopft und keiner macht auf. Wenn jemand, jetzt, du bist da jemand heute Abend, hör mal zu. Wenn jemand, eine Person, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wow. Plötzlich wendet das Ganze, der Blickwinkel sich. Er spricht nicht mehr zur Gemeinde, er spricht zu Leuten in der Gemeinde. Könnt ihr mir folgen? Er sprach Gericht, er sprach Zorn, er sprach, ich muss euch auskotzen, es ist schlimm mit euch. Und dann sagt er, Moment mal, vielleicht gibt's noch irgendjemanden in der Gemeinde, gibt's doch einen, der mir die Tür öffnen kann. Ich komme rein. Er sagt, ich habe euch immer noch lieb.
Amen.
Ihr stinkt, sagt er, ich kann euch nicht mehr sehen, ihr ist zum Kotzen, wenn ich euch sehe, aber ich habe euch immer noch lieb. Gibt es irgendeine Person, irgendeine Schlüsselperson im Geist, die mir die Tür aufmacht und ich werde wieder reinkommen? Ich werde euch vergeben, euch reinigen, ich komme wieder rein. Und diese eine Person kannst du sein für deine Gemeinde, für dein Missionswerk, für deinen Hauskreis, für deinen Kreis, in dem du dich bewegst, kannst du die eine Person sein, die sagt, ja, heute Abend hat Gott zu mir gesprochen. Er will alles von mir, er will mich ganz, er liebt mich. Er will, dass ich nicht arrogant bin, dass ich nicht selbstsüchtig bin, dass ich nicht rumhure geistlich gesehen, nicht alles vermische. Er will, dass ich eine Stimme höre und dann sagt er, ich komme hinein und ich werde mit dir das Abendmahl feiern. Damals gab es drei Arten von Mahlzeiten. Frühstück, das war okay, mittags war ein Snack und abends war die große Mahlzeit. Und das Wort, das hier gebraucht ist Abendmahl. Ich will abends mit dir dinieren. Mir Zeit lassen mit dir. Ich will mit dir essen, bis wir satzen. Ich will mit dir reden, wir werden austauschen. Ich will mit dir intime Gemeinschaft haben. Ist hier jemand, der nach mehr mit Jesus sucht, nach mehr von Jesus sucht? Ja. Und weißt du, sag, ich will mehr von dir. Ich will dir mehr geben. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich will mit dir dinieren. Komm, mach die Tür auf, weil er dich lieb hat. Er sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Gott sagt, ich will dich belohnen. Und das ist die Frage an dich heute Abend. Leute, die Botschaft habe ich mir nicht ausgedacht. Die habe ich vom Herrn bekommen. Bevor plötzlich im Geist alles Mögliche sich bewegte und Nachrichten kamen und den ganzen Übel, was so abgeht im Geist. Und meistens hat der Herr die Botschaft schon vorher. Okay, das musst du predigen. Warum? Und nachher weißt du, warum. Und Gott wird Abend sagen, wenn es eine Person gibt und ich klopfe an, mach die Tür auf. Ich will reinkommen, ich will dein Leben umkrempeln, ich will dir vergeben, ich will dir Gnade schenken, ja, ich will dich auch heilen. Und dann wirst du zu einem Transformator in deinem Kreis, in deinem Umfeld. Wenn du Jesus reinlässt in dein Leben, dann kann das nicht geheim bleiben. Es wird Auswirkungen haben auf dich und Auswirkungen auf dein Umfeld, auf die Leute, mit denen du zusammen bist. Und so kann Erweckung geschehen, ehe es zu spät ist. Ehe es zu spät ist. Leute, es kann bald zu spät sein. Hier bei uns, hier in Deutschland, hier in Europa, kann es bald zu spät sein. Ich meine nicht, dass der Herr gleich wiederkommt. Das tut er auch schon sehr bald, hoffentlich. Maranatha, komm bald her. Nein, ich meine, dass die Gemeinden kaputt gehen. Wisst ihr, Jesus sagte, ich werde dich auskotzen, ich werde dich ausspeien, sagte er. Und schaut mal heute in die Türkei. Die Gemeinden sind weg, die gibt's nicht mehr. Alle 7 Gemeinden aus den Sendschreiben in der Offenbarung waren in der Türkei überrannt vom Islam. Zu schwach, um zu widerstehen. Zu feige, um was zu sagen. Und wenn wir nichts sagen, wenn wir nicht aufstehen, wenn du nicht aufstehst, wenn du die Stimme des Herrn nicht hörst, machst du dich schuldig. Wenn du die Tür nicht aufmachst für deinen Einflussbereich, bist du mitschuldig. Und Gott wird sagen, ich habe geklopft. Ich habe am Wake-up angeklopft, du hast nicht aufgemacht. Jetzt ist zu spät. Heute Abend werde ich euch alle herausfordern, ganze Sache zu machen mit Jesus. Und Jesus ganz oben hinzustellen. Alle Götzen müssen fallen. Jesus muss dein einziger Gott sein. Und die Bibel wieder in die Hand zu nehmen und zu lesen und wieder zu beten. Dich biblisch zu erden. Und dann wird der Rest alles kommen. Du wirst Türen aufmachen, der Herr wird reinkommen und du wirst verändert werden. Amen. Amen. Schließ dich in deine Augen. Nochmal zu. Jesus. Du darfst die Augen schließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Und danke, Herr, dass du jetzt hier bist, dass du uns siehst, mein Herz siehst, unser Herz siehst. Vater, wir sind zerbrochen vor dir. Jesus, wir brauchen deine Gnade heute Abend mehr denn je. Herr, du rufst Leute, mutig zu sein. Du rufst Menschen, heute Abend aufzustehen und nicht sitzen zu bleiben. Für dich aufzustehen. Heiliger Geist, komm und wirke unter uns. Gib uns den Hunger und den Durst, den wir nötig haben. Und danke, Herr, für deine Verheißung, Jesus, dass du gesagt hast, wenn wir deine Stimme hören werden, die Tür auftun werden, dann wirst du hineinkommen. Du wirst unser Leben umkrempeln. Du wirst uns in eine ganz neue Dimension der Gemeinschaft mit dir bringen. Herr, das möchte ich. Ich will mehr Gemeinschaft haben mit dir, dem König aller Könige. Herr, ich will dich mehr erkennen, wie du wirklich bist. Ich möchte wirklich mehr in seiner Gegenwart sein. Herr, wenn du anklopfst, will ich niemals zuhalten. Ich will aufmachen. Auch wenn es weh tut, auch wenn du uns reinigen musst heute Abend. Danke, Jesus. Ich will dich jetzt fragen, da wo du jetzt bist, möchtest du ganze Sachen machen mit Jesus? Und wenn der Herr dich irgendwo angesprochen hat heute Abend, in irgendeinem Bereich, und du sagst, ja Mensch, da habe ich auch Mist gebaut, da habe ich dem Teufel Raum gegeben, da liege ich falsch. Wenn du sagst, ich möchte wirklich ganze Sachen mit Jesus tun, oder vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, dich hat jemand mitgebracht zum Wake-up und du willst einfach diesen Jesus kennenlernen, dann darfst du es heute Abend tun, das ist ganz einfach. Du darfst ein Gebet sprechen. Der wird dir vergeben, er wird dich befreien. Lass uns mal alle aufstehen. Danke, Jesus. Und alle aufstehen. Danke, Jesus. Und ich will dich nach vorne rufen. Wenn du sagst, ich will ganze Sachen machen mit Jesus. Ich will mich neu dem Herrn hingeben. Dann darfst du jetzt nach vorne kommen, wir werden hier vorne beten. Komm. Jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du darfst jetzt kommen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Schäm dich nicht. Er schämt sich dann auch nicht. Schäm dich seiner nicht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du darfst kommen. Heute Abend geht es um Hingabe. Du willst dem Herrn neu weihen, neu hingeben. Du willst die Tür aufmachen, weil er anklopft. Du willst die eine Person sein, die ihn wieder reinlässt in die Gemeinde, die ihn reinlässt in den Hauskreis, in das Werk, die ihn reinlässt in deinen Kreis. Du willst die eine Person sein, die mehr Gemeinschaft haben will mit ihm, die mit ihm dinieren möchte, die das Abendmahl feiern möchte mit ihm. Wenn du die Person bist, wenn du mehr von Jesus haben willst, darfst du jetzt kommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Herr braucht Menschen, die hingegeben sind. Menschen, die Sünde hassen. Und die Jesus über alles lieben. Heute Abend sagst du damit, dass du der Mensch bist. Dass der Herr dich gebrauchen soll. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir wollen gemeinsam, ich weiß, manche haben das schon zigmal gemacht, wir wollen gemeinsam das Übergabegebet sprechen, noch einmal, um all denen zu helfen, die es vielleicht zum ersten Mal machen. Danke, Jesus. Lass uns beten. Springe bitte nach. Sag mal, Herr Jesus! Das war super. Danke, Jesus. Sag's nochmal, Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich komme zu dir im Glauben.
Ich komme zu dir im Glauben.
Ich habe deine Stimme gehört.
Ich habe deine Stimme gehört.
Ich habe dein Klopfen gehört.
Ich habe dein Klopfen gehört.
Und ich mache jetzt die Tür meines Lebens auf für dich. Jesus, komm herein. Miste aus in meinem Leben. Befreie mich. Gib mir ein neues Herz. Verändere mein Denken. Sei du mein Herr. Sei du mein Gott. Sei du mein König. Jesus, ich will Gemeinschaft haben mit dir. Danke, dass du mich angenommen hast.
Ich bin dein
und du bist mein.
Ich habe ewiges Leben.
In Jesu Namen. Amen.